Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich hier sind, um sich von Chidem Akyol was vorlesen zu lassen. Wir werden uns aber auch ein bisschen unterhalten. Chidem ist 1978 in Herne geboren. Ich hatte es nicht mehr genau auf dem Schirm. Ich dachte, irgendwas mit Ruhrpott war da. Aber das wird uns vorenthalten im Klappentext. Ich finde es aber nichtsdestotrotz interessant. Du bist dort geboren worden und du bist in Deutschland aufgewachsen. Du hast alles in Deutschland gemacht und jetzt lebst du aber in Istanbul. So als kleine Vorinformation. Und Chidem hat dieses Buch hier jetzt veröffentlicht. Das heißt Generation Erdogan. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen, ich kann verstehen, warum der Titel so ist, wie er ist. Generation Erdogan, das klingt gut. Aber es ist im Grunde eigentlich eine Biografie von Erdogan, kann man sagen. Also die Generation, die kommt da gar nicht so drin vor. Was ich aber, das ist überhaupt keine Kritik jetzt. Ich finde es toll, weil das ist ja auch eine Leistung, diesen Erdogan jetzt überhaupt erstmal als Person uns vorzustellen. Das nur so als kurze Einführung. Vielleicht, bevor du was liest, eine ganz banale, blöde Frage. Wie bist du drauf gekommen, dieses Buch zu machen? Wann hast du damit angefangen und wie ging das dann weiter?
Erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute hier hingekommen sind. Und danke, Uli, dass du das übernommen hast. Und Herne kommt ganz bewusst nicht im Klappentext vor, weil mit Herne kann man sich wirklich nicht schmücken. Das ist jetzt nichts gegen meine Heimatstadt, aber das ist einfach mal eine Tatsache. Ich hoffe, ich bin jetzt keinem zu nahe getreten hier. Und wie bin ich auf die Idee zu diesem Buch gekommen? Als Journalistin bin ich immer auf der Suche nach Themen, nach Geschichten. Sprich, wo kann ich was erzählen? Und mir ist tatsächlich mit aufgefallen im Gespräch mit Freunden, dass es sehr wenig aktuelle Literatur gibt über die Türkei. Es gibt sehr viele gute Literatur, unter anderem von Klaus Kreiser, Rainer Herrmann. Aber es handelt sich immer um die Vergangenheit der Türkei. Und es gibt meines Erachtens nach kaum gute Literatur über die aktuelle Gegenwartsgeschichte der Türkei. Und so ist dieses Buch entstanden. Es war eigentlich ein Brainstorming im Restaurant mit Freunden und wir müssten mal was machen, was zu diesem Thema. Und der Titel Generation Erdogan ist deswegen ausgewählt worden. Ich bin Jahrgang 78. Das heißt, ich bin bis zu meinem 19. Lebensjahr groß geworden mit Helmut Kohl. Ich bin die Generation Kohl. Kann mich noch sehr gut an seine Abfall erinnern. Das war in einer kleinen linken Kneipe in Herne, als wir gejubelt haben. Und genau solch eine Generation gibt es auch in der Türkei. Es gibt eine Generation in der Türkei, die nur mit Erdogan groß geworden ist. Sprich, die keinen anderen Ministerpräsidenten kennt und keinen anderen Staatspräsidenten. Deswegen der Titel Generation Erdogan, angelehnt an Helmut Kohl.
Ja. So was habe ich mir fast gedacht. Aber es ist schön, dass du es erklärt hast. Wir wollen ja auch ein bisschen was vorlesen. Und da wir nur so knapp 40 Minuten Zeit haben, würde ich jetzt vorschlagen, damit Sie ein bisschen Gefühl bekommen, was das für ein Buch ist. Lies doch bitte gleich mal den ersten Teil. Worüber wird der gehen, so ein bisschen, damit wir wissen, was es ist?
Ich habe mich für das erste Kapitel, das ich hier heute vorlese, oder für den ersten Auszug aus dem Kapitel, aus dem neunten Kapitel zwischen Allah und Atatürk, auf den Aspekt Islamisierung, für den habe ich mich entschieden, weil das einfach ein Riesenthema in der Türkei ist, die angebliche Islamisierung oder die wirkliche Islamisierung. Das ist ja auch ein Thema, welches uns in Deutschland immer wieder erreicht. Wird die Türkei islamisiert, findet eine schleichende Islamisierung statt oder wird das eigentlich dramatisiert? Und dann fange ich mal an. Und um einmal mit den negativen Extremen zu beginnen, Islamist, Fundamentalist, muslimischer Faschist, Allah des Status quo. Erdogan polarisiert. Entsprechend vielfältig sind die Beleidigungen durch seine Gegner. Seit er die politische Bühne betreten hat, ist er eine Reizfigur, vor allem für Liberale und Kemalisten. Denn diese sehen in Erdogans Einsatz für die Religiösen den Laizismus des Landes in ernster Gefahr. Immer wieder werden Fragen und Verdächtigungen gestellt. Hat Erdogan seine politische Herkunft im Dunstkreis von Islamisten wirklich verlassen? Und ist er tatsächlich längst zum pragmatischen Realpolitiker geworden, wie er gerne behauptet? Ist Erdogan tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie oder ein Opfer von Verleumdungen und übertriebener Kritik, weil die alten Eliten praktizierenden Muslimen wie ihm grundsätzlich mit Arroganz begegnen und weil sie Angst um ihre Privilegien haben? Dritte Frage, ist der Islam für Erdogan lediglich eine persönlich-moralische Instanz, die er offen zur Schau trägt, oder dient die Religion auch als Maßgabe für seine politischen Entscheidungen? So lautet der Tenor der sich immer wiederholenden Mutmaßungen, Verschwörungstheorien und Verdächtigungen. Und so unterschiedlich diese Szenarien sind, für alle lassen sich zumindest einzelne Indizien finden. Ein Grund dafür ist Erdogan selbst. Als Aufsteiger aus der rückständigen Peripherie und bekennender und frommer Muslim stand und steht er immer noch für ein neues Politikerbild, fernab der bisherigen kemalistischen und militärischen Eliten. So leitete der Amtsantritt Erdogans als Ministerpräsident 2003 eine Veränderung in der auf Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk zurückgehenden Beziehung zwischen Staat und Religion ein. Denn laut Verfassung dürfen heilige religiöse Gefühle nicht mit den Angelegenheiten und der Politik des Staates vermischt werden. Ein Grundsatz, an den sich auch der offen religiöse Erdogan lange Zeit zu halten hatte. Als während seiner ersten Amtszeit im Jahre 2003 der 80. Jahrestag der Republikgründung gefeiert wurde, musste der damalige neue Ministerpräsident für den Empfang bei dem Präsidenten auf die Begleitung seiner kopftuchtragenden Ehefrau verzichten. Die traditionell anti-islamischen Militärs, die sozialdemokratische Oppositionspartei JHP, die kemalistisch geprägte Presse und überhaupt alle Säkularen warfen der AKP seit ihrer Gründung 2001 vor, die Gesellschaft schleichend islamisieren zu wollen. Als Beleg dienten den Erdogan-Kritikern neben dessen auch heute noch scharfer Rhetorik immer wieder Anekdoten und Kontakte aus der Vergangenheit. Die Argumentation nach dem Schema einmal Islamist, immer Islamist funktioniert deswegen regelmäßig. Und Erdogans Selbstdarstellung als konservativer Muslim fütterte immer wieder die Kanonen seiner Gegner. Als aufstrebender Jungpolitiker, so sagte Erdogan über sich selbst, habe er am liebsten jeden Händedruck mit fremden Frauen vermeiden wollen, weil er dies als unislamisch empfinde. Wenn eine Berührung mit dem anderen Geschlecht sich doch nicht vermeiden ließ, habe er im Stillen Gott um Verzeihung gebeten. Für seine Gegner einer der vielen Belege seiner religiös bedingten Rückständigkeit. Erdogans berüchtigte Rhetorik, die in regelmäßigen Abständen im In- und Ausland für Aufschreie sorgte, machte es seinen Gegnern teilweise auch sehr einfach, ihn als Islamisten darzustellen. So bezeichnete Erdogan sich selbst als Diener der Scharia oder Imam von Istanbul und schlug vor, Parlamentssitzungen durch das Rezitieren von Koransuren zu eröffnen. Erdogan gratulierte den Taliban zur Gründung einer islamischen Republik und sagte Sätze wie, um mein Ziel zu erreichen, bin ich bereit, in ein Priesterkleid zu schlüpfen oder zu sagen, dass dem Volke die Souveränität ohne Wenn und Aber gehört, ist eine große Lüge. Mit Sicherheit ist nur Allah der Souverän.
Schön, vielen Dank. Du hast jetzt was gelesen über die Anfeindungen, oder beziehungsweise die Kritik an Erdogan als Islamist. Was ich das Tolle an deinem Buch finde, wenn ich das auch mal erwähnen darf, wie ich das als Leser empfunden habe, ist, dass man sehr genau über die Entwicklungen informiert wird, die Türkei genommen hat unter Erdogan in den letzten 15, 20 Jahren. Und man sieht aber auch an sehr vielen Stellen, und die Frage der Islamisierung ist eine davon, wie ambivalent das auch immer ist. Also ich glaube, das Interessante an dem Phänomen scheint mir zu sein, dass man eben nicht eindeutig sagen kann, das ist jetzt ein Islamist, sondern man stellt mit einer Verblüffung fest, wenn man jetzt nicht so in dem Thema drin ist, dass es die AKP war, die zum Beispiel Frauenrechte gestärkt hat. Ja? Also Gewalt in der Ehe gibt es einen Paragraphen, der das strafwürdig erklärt, erst seit der AKP. Und da gibt es in deinem Buch sehr, sehr viele Beispiele, wo man sieht, dass die AKP auch einen progressiven, demokratischen Kern hat. Und dann wiederum gibt es auf der anderen Seite diese Tendenzen eben des Autoritären, den Leuten vorschreiben zu wollen, wie sie sich zu verhalten haben, die sich mit der Entwicklung Erdogan zu so einem Alleinherrscher quasi immer mehr verstärkt haben. Also so, das nehme ich aus dem Buch mit.
Zunächst einmal warne ich davor, die AKP und auch Erdogan als Islamisten zu bezeichnen. Islamist, das ist meines Erachtens nach als Journalistin, Islamist, das ist der islamische Staat für mich. Das sind Islamisten. Da muss man einfach differenzieren. Erdogan ist meines Erachtens nach, und ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit diesem Mann, kein Islamist. Er ist ein frommer Muslim, was er auch sein darf. Es ist ja nicht verboten, ein frommer Muslim zu sein, ein sunnitischer Muslim zu sein. Das heißt, diese Formulierung Islamist, die vermeide ich im Buch auch. Das ist kein Wenn, dann zitiere ich es, aber ich mache es nicht, weil ich Islamist auch manchmal gleichsetzen mit Terrorismus. Da bitte ich immer, etwas zu differenzieren. Es gibt tatsächlich einen progressiven Kern, wie du meintest, Uli, innerhalb der AKP, auch also innerhalb der Regierungspartei. Und vor allem in den ersten Jahren der AKP, die sie an der Macht war. Die AKP hat die Regierungspartei hat 2003 die Wahlen gewonnen, 2002 die Wahlen gewonnen. Seit 2003 ist Erdogan Ministerpräsident, seit letztem Jahr Staatspräsident. Vor allem in den ersten Jahren wurden in Annäherung, an Zusprechung an die EU sehr viele Reformen durchgesetzt. Die wurden regelrecht durchgepeitscht in einem Reformeifer, der seinesgleichen halt immer noch sucht. Es wurden Frauenrechte reformiert, es wurde die Todesstrafe wurde abgeschafft, es wurde der berüchtigte Paragraph 301 wurde abgeschafft, der wurde durch einen anderen Paragraphen ersetzt, der auch nicht besser ist. Paragraph 301, das ist der Paragraph, wegen dem unter anderem auch Orhan Pamuk, der Literaturnobelpreisträger, angeklagt wurde, der berüchtigte Paragraph, der halt Beleidigung des Türkentums unter Strafe stellte. Das heißt, es gab in den ersten Jahren der AKP durchaus einen sehr starken Reformwillen, wo halt viele Reformen durchgepeitscht wurden. Doch je mehr Macht Erdogan bekam und je mehr klar wurde, dass die Türkei nicht in die EU reinkommen wird, desto mehr ließ dieser Reformeifer nach und desto mehr kam auch der Glaube zurück in die Politik, in die eigentlich laizistisch verankerte Politik. Und desto mehr Unterdrückung hielt auch Einstand in das Land, in die Politik.
Also das Schöne finde ich, dass du anfängst mit der Herkunft von Erdogan und mit dessen Herkunft auch ein bisschen erklärst, was man wissen muss, um zu verstehen, warum diese Partei und auch der Mann so erfolgreich war. Und es gibt da so einen Begriff, den die meisten Leute in Deutschland wahrscheinlich gar nicht kennen werden, die Unterscheidung zwischen weißen Türken und schwarzen Türken. Dazu könntest du uns vielleicht ein bisschen was erklären und auch dazu, dass Erdogan und AKP sich ja immer als demokratische Partei bezeichnet haben und das auch mit Fug und Recht insofern tun können, als dass die sich tatsächlich um die Belange der anatolischen Massen, die bei dir immer wieder vorkommen, tatsächlich bemüht haben. Könntest du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Die Begriffe weiße Türken, schwarze Türken, Erdogan ist ein schwarzer Türke. Als schwarzer Türke wird eigentlich die Masse der Bevölkerung verächtlich genannt. Schwarze Türken, das ist die sogenannte Unterschicht, ein hässliches Wort. Das ist die sogenannte Unterschicht, das ist die Schicht, die halt kaum Zugang zu Bildung hatte, die kaum Zugang zu Konsumgütern hatte, über Jahrhunderte, über Jahrzehnte hinweg. Das ist halt auch die Schicht, aus der Erdogan kommt. Er ist ein sogenannter schwarzer Türke, jemand aus der sogenannten Unterschicht. Die weißen Türken, das ist die sogenannte Oberschicht. Ich persönlich halte es für ein hässliches Wort, aber so bezeichnen sie sich auch selbst. Das sind die Kemalisten, das ist die Opposition, die über Jahrzehnte hinweg dieses Land regiert hat. Das muss man sich so vorstellen, dass dann halt die weißen Türken, die Reichen, die Wohlhabenden, über die Mehrheit des Landes regiert hat und auch über sie hinweg regiert hat, diese auch unterdrückt hat. Also die Unterschicht wurde halt über Jahrzehnte hinweg unterdrückt. Und dann kam auf einmal jemand aus der sogenannten Unterschicht, ein schwarzer Türke, und hat den Menschen immer auf Augenhöhe auch gesagt. Das hat er auch bei Wahlkämpfen ganz bewusst eingesetzt. Ich bin einer von euch. Ich bin ein schwarzer Türke, euer Bruder Tayyip, so wird er nennt sich selbst Tayyip auch immer, so wird er auch in der Türkei auch genannt. Ich bin einer von euch, ich gebe euch eine Stimme. Das ist auch ein Geheimnis, dass er dann ein Instrument, das er regelmäßig eingesetzt hat. Und es ist ja weltweit immer dasselbe Phänomen. Wie gewinne ich Wahlen? Ich gewinne Wahlen, indem ich das normale Volk anspreche. Ich gewinne keine Wahlen, indem ich das linke Feuilleton der Zeit, der FAZ, der Taz anspreche. Die Edelfedern, die machen so einen kleinen Teil der Gesellschaft aus, mit denen gewinne ich keine Wahlen. Wende ich mich aber an die Mittelschicht, an die Unterschicht, gebe denen eine Stimme und suggeriere ihnen, ich kämpfe für euch, ich setze mich für euch ein und wenn ihr mich wählt, schafft es einer aus eurer Mitte. Das ist halt auch sein Erfolgsgeheimnis am Anfang gewesen. Und die AKP ist tatsächlich, das ist, weil du das gerade angesprochen hast, Uli, eine demokratisch legitimierte Partei, eine demokratisch gewählte Partei. Ganz oft wird ja in Deutschland die Frage gestellt, wie kann es sein, dass diese Partei halt gewinnt, wie kann es sein, dass Erdogan, er hat mittlerweile die vierte Wahl in Folge gewonnen, Wie kann es sein, angesichts all dieser Repressalien, der ganzen Zensur, der Menschenrechtsverletzungen, er gewinnt die Wahlen mitunter auch deswegen, weil er sich halt auf Augenhöhe direkt an die Menschen wendet, weil er ins Volk geht und weil er nicht wie diese abgehobene Elite, die über Jahrzehnte hinweg das Land regiert hat, sich eigentlich abkanzelt und über die Leute hinweg regiert. Ob er tatsächlich für diese Mehrheit regiert, ist eine andere Frage, aber zumindest suggeriert er das.
Ja, dazu wäre ich jetzt gekommen, denn es ist ja so, dass du hast vorhin erwähnt, diese starken Reformen, die AKP unter Erdogan durchgeführt hat. Die Türkei war ja immer der kranke Mann vom Bosporus über Jahrzehnte, so nannten ja die Europäer das immer so leicht verächtlich. Also es gab eine unglaubliche Inflation, es gab eine sehr, sehr hohe Staatsverschuldung. Der IWF hat dann Geld gegeben und sie mussten ein Sparprogramm machen. Und das sind die ja mit sehr viel Vehemenz und Energie angegangen. Und zugleich haben sie durch ihre Reformen ermöglicht, dass es sowas wie so eine neue Mittelschicht sich entwickelt hat. Ne? Da gibt es die anatolischen Tiger. Also das heißt, es gibt ja auch so einen ökonomischen Hintergrund, wo man sagen kann, die waren tatsächlich auch wirtschaftlich, sozial wirtschaftlich erfolgreich. Und dann wiederum gibt es aber auch Teile in deinem Buch, wo man merkt, auch von diesem Aufstieg von einer bestimmten Mittelschicht profitieren natürlich nicht alle. Vielleicht könntest du über diesen Hintergrund ein bisschen uns was erzählen.
Die AKP, die Regierungspartei, hat die Wahlen ja 2002 gewonnen und es war unmittelbar nach einer der schwersten Wirtschaftskrisen des Landes. Das heißt, die Regierung hat das Land übernommen, als es der Türkei mal wieder ganz elendig schlecht ging, als die Menschen sich, die sogenannten schwarzen Türken, die sogenannte Unterschicht, sich auch draußen auf der Straße standen und nicht wussten, wovon sie leben wollen. Es gibt Geschichten, dass Familien ihre Angehörigen tatsächlich in der Psychiatrie abgeliefert haben, weil sie diese nicht mehr versorgen konnten und gehofft haben, dass sie in der Psychiatrie versorgt werden. Das heißt, das war natürlich auch ein günstiger Zeitpunkt, um innenpolitisch einzugreifen und zu sagen, wir helfen euch. Und das hat die Regierung auch tatsächlich gemacht. Sie hatte unter anderem den Slogan, wir liefern erst die Waschmaschinen, den Strom liefern wir nach, 2002. Und das hat sie auch gemacht. Das muss man auch immer wieder sehen. Es gibt ja einen Grund, warum diese Partei gewählt wird. Es ist nicht alles schlecht, so wie es gerne hier dargestellt wird. Und diese Reformen sind dann tatsächlich Stück für Stück über die Jahre hinweg bei der Mittelschicht, bei der Unterschicht angekommen. Die Oberschicht brauchte sie eh nicht, die war so abgekanzelt, die brauchten nicht noch mehr Reformen, die brauchten keine Vergünstigungen mehr. Das heißt, diese Mittelschicht, die übrigens auch während der Gezi-Proteste 2013 auf die Straße gegangen ist, ist von Erdogan eigentlich auch mit kreiert worden. Er hat sie erst möglich gemacht. Die Menschen haben dann halt, die Türken insgesamt, die Mittelschicht, die Unterschicht, haben endlich Zugang zu einem Gesundheitssystem, das immer noch wahnsinnig marode ist, haben Zugang zu Bildung, das Bildungssystem ist immer noch marode. Es gibt aber zumindest Ansätze von all dem und das gab es vor Erdogan nicht. Die anatolischen Tiger, ein Stichwort, das du gerade genannt hast, das ist eine türkische Erfolgsgeschichte. Anatolische Tiger sind, so werden Firmen genannt, so werden Unternehmen genannt aus dem Südosten des Landes, aus Anatolien. Es sind gläubige Unternehmen, das ist sehr wichtig. Also das heißt, die Unternehmer, in der Regel sind sie alle männlich, sind gläubige, fromme Muslime, sunnitische Muslime, die ihren Glauben auch offen ausleben und es nicht mehr verheimlichen müssen wie in den Jahren davor. Und die fördern sich gegenseitig, die haben ein Netzwerk gebildet. Und das sind Unternehmen, die mittlerweile in die ganze Welt liefern. Also die Marke Arçelik, das ist eine türkische Marke, die ist im gesamten Nahen Osten, sieht man die Arçelik, Waschmaschinen, Mikrowellen etc. Und die werden als anatolische Tiger bezeichnet und das ist eine Erfolgsgeschichte, die auch, die es so in der Türkei in den letzten Jahrzehnten erst unter Erdogan gegeben hat.
Trotzdem ist es so, also in Europa hat man nicht so ein großes Augenmerk auf die ökonomischen Zustände und Entwicklungen in der Türkei. Wir haben ja mit dem Islamisierungskapitel angefangen und die Kopftuchfrage dort ist ja was auch hier immer stark wahrgenommen wird. Und da fand ich in deinem Buch jetzt wiederum interessant, es gab ja gerade das Urteil, dass in Deutschland tatsächlich auch Lehrerinnen ermöglicht werden soll, Kopftuch zu tragen. Aber im Grunde ist es ja so, dass die Türkei in ungeheurem Maße viel strenger auf diesen Laizismus gepocht hat, den wir in unserer Gesellschaft ja gar nicht kennen. Also wir sind ja quasi glaubensfreundlich per se in der Bundesrepublik, ja.
also von der Verfasstheit her, also soll ja jeder seinen Glauben völlig ungehindert ausleben dürfen. Und aber die moderne Türkei hat das ja ganz streng getrennt. Und dann muss man diese Kämpfe ja, glaube ich, auch vor diesem Hintergrund so ein bisschen sehen. Du hattest kurz erwähnt in einem Stück, was du vorgelesen hast, wenn natürlich ein Ministerpräsident oder ein Staatspräsident seine Frau nicht mitbringen darf, weil die ein Kopftuch trägt, das ist eigentlich auch eine ganz verrückte Situation, muss man auch mal sagen. Ne?
Wir müssen uns das mal auf die deutschen Verhältnisse das mal übertragen. Bundespräsident Gauck darf Daniela Schad nicht mitnehmen, weil ihre Haarfarbe vielleicht nicht passt oder weil ihre Kleidung nicht passt. Das ist natürlich ein Aspekt, der hier undenkbar ist. Und die Kopftuchdebatte, die ja hier immer sehr heftig auch geführt wird in Deutschland, gestern gab es das Urteil, glaube ich, vom Bundesverfassungsgericht, sogenannte Kopftuchdebatte wurde in der Türkei über Jahrzehnte hinweg noch wesentlich heftiger geführt. Dagegen hatten wir in Deutschland sehr ruhige Debatten und da war es immer noch sehr, doch recht verhältnismäßig. Da wurde in der Türkei auf ganz anderem Niveau diskutiert und da wurde auch verbal auch anders ausgeteilt. Und diese sogenannte Kopftuchdebatte, die hat Erdogan tatsächlich auch für sich entschieden. Also er ist sehr zögerlich mit dem Thema umgegangen, weil es halt so ein heißes Thema ist, weil es halt einfach auch für seine Kritiker ein weiteres Indiz ist, dass er halt den Laizismus angeblich untergräbt. Das ist, muss man immer hinterfragen, ob es so stimmt. Aber das heißt, er ist dieses Thema sehr vorsichtig angegangen. Während seiner ersten Amtszeit, worüber wir gerade gesprochen haben, hat er das eigentlich gar nicht angefasst. Also da standen halt die EU-Reform eher oder die Annäherung an die EU eher auf der Tagespolitik, auf der Agenda. Und das ist er eigentlich, dieses Thema ist er erst angegangen, als er wirklich fest im Sattel saß und als er nach der zweiten Wiederwahl der AKP, da ist er dieses Thema endgültig angegangen. Und nun können in der Türkei tatsächlich in allen öffentlichen Gebäuden, auch auf der Uni, auch in der Uni, dürfen Kopftücher getragen werden. Seit letztem Jahr. Und das hat auch Erdogan ermöglicht. Aber da hat er lange für gebraucht, weil das so ein heikles Thema ist in der Türkei. Da dürfen wir uns, das ist in Deutschland wird das noch sehr sachte geführt, die Debatte. Das ist in der Türkei ein ganz heikles Thema gewesen. Das hat er im Endeffekt auch für sich entschieden. Und seine Töchter haben ja in den USA studiert, weil sie hätten mit Kopftuch nicht in der Türkei studieren können. Und jetzt kann er sich, er hat es geschafft, mit seiner kopftuchtragenden Ehefrau, mit seinen beiden Töchtern, Hand in Hand, ganz stolz, in erster Reihe präsentieren.
Man hat ja auch völlig vergessen, dass es ja auch in der Türkei mal eine Ministerpräsidentin gab, Tansu Çiller, die war mindestens 10 Jahre vor Angela Merkel. Ne? Vielleicht ist das eine schöne Überleitung für den nächsten Teil, den du lesen möchtest.
Ja, Tansu Çiller war die erste Ministerpräsidentin der Türkei und die Zeit hat damals geschrieben, in einem alten Artikel, die Zeit hat damals ihr Aussehen gelobt, was halt einfach zeigt, auch wie die Situation in Deutschland aussah. Und man hat sich natürlich sehr viel erhofft von Tansu Çiller, also für die Frauenrechte etc. pp. Als Symbolwirkung. Tatsächlich ist es so, dass die Frau heute weitgehend unbeliebt, fast schon verhasst ist, auch unter den Frauen, weil sie sich für Frauenrechte überhaupt nicht eingesetzt hat. Also Çiller hat für die Frauen überhaupt nichts gemacht. Deswegen wird sie heute eigentlich von Frauen eher sehr kritisch betrachtet. Und vor allem wurden Çillers Röcke immer länger. Das hat die laizistische Presse sehr kritisch immer mitgemessen. Und ihre Röcke wurden wohl immer länger. Und das war dann natürlich für die Kemalisten, für die weißen Türken, ein absolutes No-Go und ein Indiz dafür, dass diese Frau es halt auch nicht schafft oder nicht schaffen will oder sich nicht traut.
Ja, die hatte auch ihre Wählerstimmen in Anatolien im Blick. Oder?
Natürlich, klar. Die muss halt auch ihre Wählerstimme im Blick haben. Und die hat sie auch nicht lange, hat sich ja nicht lange gehalten. Ich glaube, 3 Jahre war sie im Amt und ist dann halt irgendwann halt, also der, was halt er vor Erdogan halt absolut üblich war, die Koalition zerbricht, es gibt Neuwahlen. Und das ist halt auch ein Aspekt, den halt Erdogan halt gebracht hat. Das kann man wirklich an dieser Person festmachen. Er hat diesem Land politische Stabilität gebracht. Also vor ihm gab es ständig wurden Koalitionen neu gebildet, es gab ständig Neuwahlen, es gab ein innenpolitisches, fast schon Desaster. Und seit es die AKP gibt, gibt es nur noch eine Partei an der Macht. Es gibt zwar Nebenpartei, es gibt zwar auch die Opposition, aber die ist ja eigentlich schon fast gar nicht mehr erwähnenswert. Und da würde ich jetzt gerne, genau wie du meintest, überleiten zu dem Thema Frauenrechte, was ja auch immer wieder in Deutschland thematisiert wird, Frauenrechte in der Türkei. Wir hatten vor 3 Wochen den furchtbaren Fall einer Studentin, einer 20-jährigen Studentin, die in einem Minibus missbraucht wurde, verstümmelt wurde. Es ging ein regelrechter Aufschrei durch das Land, vergleichbar mit dem deutschen Aufschrei. Wir hatten den türkischen Aufschrei in der Türkei. Und das war ja auch recht verbreitet hier, auch auch die deutsche Presse berichtete. Diese Politik, diese patriarchalische, dieses Gesellschaftsbild wird aber auch sehr stark gestützt von der Regierung. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich fange mal an mit 3 Zitaten von Erdogan. Erstes Zitat. Man kann Frauen und Männer nicht gleichstellen, es läuft der Natur zuwider, sagte Erdogan Ende 2014 auf einer Veranstaltung eines Frauenvereins. Zweitens, diejenigen, die sagen, es ist mein Körper und meine Entscheidung, sind Feministinnen, kommentierte Erdogan 2012 eine von ihm entfachte Abtreibungsdiskussion. Feministinnen ist natürlich als Schimpfwort gemeint. Wir müssen unsere Nation unterstützen, forderte Erdogan türkische Frauen 2008 dazu auf, mindestens 3 Kinder zu bekommen. Es sind 3 Zitate, die sehr anschaulich zeigen, wie Erdogan es sich mit der Gleichstellung der Geschlechter vorstellt. Es handelt sich bei diesen Aussagen nicht um einzelne verbale Entgleisungen Erdogan, sondern um seine gängige Meinung gegenüber dem weiblichen Geschlecht. Denn obwohl in seiner Regierungszeit die Frauenrechte reformiert wurden, Frauen verfassungsrechtlich gleichgestellt sind und im AKP-Parteiprogramm die Notwendigkeit einer Gleichstellungspolitik betont wird, strebt das Staatsoberhaupt eine traditionelle Rollenaufteilung an. Ich will nicht den gleichen Fehler der modernen Welt machen, in der Männer und Frauen sich gegenseitig bekämpfen, sagte Erdogan 2007. Was er damit meint? Erdogan will, dass Frauen zu Hause bleiben, die Kinder hüten und ihren Mann dienen, der das Geld verdient, sagte mir Fatma Çiğdem Aydır im Gespräch. Die Vorsitzende der Frauenorganisation Kader ist eine lautstarke Kritikerin der Regierung, die sie für frauenfeindlich hält. Aber nicht nur die AKP, auch die anderen türkischen Parteien seien kaum zugänglich für Frauenthemen. In der Türkei entscheiden immer männliche Politiker über uns Frauen, findet Aydın. Dabei wurden Frauen unter Atatürk schon wesentliche Rechte zugesprochen. Unter dem Republikgründer Atatürk wurde 1924 die Grundschulpflicht für Mädchen eingeführt, 1926 die Polygamie abgeschafft und 1934 das passive und aktive Wahlrecht eingeführt. Zum Vergleich, in Österreich und Deutschland wurde 1918 das Frauenwahlrecht eingeführt, in der Schweiz sogar erst 1971. Doch die Reformen von oben sind nur teilweise in der Gesellschaft angekommen. So ist ein Junge heute immer noch mehr wert als ein Mädchen. Und bis heute ist die Stellung der Frau in der türkischen Gesellschaft höchst ambivalent. Erst ab 1992 durften Frauen ohne die Zustimmung des Ehemanns arbeiten. Und bis 1999 konnten Frauen wegen Ehebruchs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Mädchen, die staatliche Schulen besuchten oder in Waisenheimen lebten, durften bis in die 90er Jahre hinein Jungfräulichkeitstest unterzogen werden. Und auch wenn es heute in der Türkei mehr weibliche Führungskräfte in Top-Unternehmen gibt als im europäischen Vergleich, auch wenn Frauen in Soaps ihre Sexualität frei ausleben, sich Moderatorinnen tief dekolletiert zeigen, ist dies nur ein sehr kleiner Auszug aus der Realität. Auf dem Global Gender Gap Report belegte die Türkei 2013 von 136 Ländern den 120. Platz. Wie wir gerade angesprochen haben, mit Tanso Çiller gab es von 93 bis 96 zwar die erste und bislang einzige Frau im Amt des Ministerpräsidenten und damit eine der mächtigsten Frauen der Welt. Doch trotz des kometenhaften Aufstiegs Çiller's leben Frauen in der Türkei immer noch in einer patriarchalischen Gesellschaft. Ihre Persönlichkeitsrechte gelten vor allem auf dem Land wenig. Ihre Unterdrückung und Geringschätzung werden durch die AKP-Politik noch bestätigt. Um nur mal 3 ältere Beispiele für die frauenverachtende AKP-Politik zu nennen. Im Dezember 2005 veröffentlichte die Hürriyet, eine Tageszeitung, ein Foto, auf dem der damalige Industrieminister mit anderen Männern an einem reichlich gedeckten Tisch speiste, während seine kopftuchtragende Ehefrau alleine an einem Nebentisch saß. Erdogans Sohn Bilal heiratete 2003 ein 16-jähriges Mädchen. Wegen des jungen Alters der Braut musste eine Sondergenehmigung eingeholt werden. Und Abdullah Gül, einziger Staatspräsident, heiratete seine Frau, als sie 15 Jahre jung war. Die soziale Stellung der Frau und ihr Zugang zur Bildung hängen in der Türkei sehr stark von ihrem Wohnort ab. Deswegen ist es falsch, von der einen türkischen Frau zu sprechen. Zu vielschichtig ist dieses Thema, um dieses zu vereinfachen. Während in Metropolen wie Istanbul und Ankara das Leben insgesamt freier ist, ist es anderswo, etwa im Südosten Anatoliens, wesentlich eingeschränkter und schwieriger, einen Bildungsweg zu beenden. Aber auch insgesamt gehören Frauen zu den Bildungsverlierern. Von 5 Millionen Analphabeten sind 4 Millionen Frauen. Gerade mal ein Drittel verdient eigenes Geld. Besonders Kopftuchträgerinnen, 60-70% der Frauen, haben kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und das, obwohl die AKP Kopftuchträgerin in die Mitte der Gesellschaft verholfen hat.
Ja, ich finde, da sieht man wieder genau diese Ambivalenz, die wir vorher schon kurz angesprochen haben. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, aber wir sollten ein paar Themen nochmal zumindest kurz streifen, die ja nicht unwesentlich sind. Du hattest eben kurz erwähnt, dass ein Problem der türkischen Politik war, immer gewesen, die Kurzlebigkeit der Koalition, innenpolitisches Chaos. Und dazu gehört ja nicht unwesentlich, dass das Militär diverse Regierungen einfach mal abgesetzt hat. Es einen regelrechten Militärputsch gab 1980, wie man das auch aus Südamerika und anderen halb diktatorischen Ländern kennt, tatsächlich auch Leute in relativ hoher Zahl zu Tode gekommen sind, gefoltert worden sind, lange im Gefängnis verschwunden sind. Das gehört ja auch zu der Vorgeschichte der AKP. Jetzt ist es aber tatsächlich, obwohl das Militär von Anfang an eigentlich die zentrale Institution war, also Kemal Atatürk war ja selber General, also der kam eigentlich aus dem Militär. Und es ist Erdogan trotzdem gelungen, jetzt über diese lange Strecke hin, tatsächlich diese dominierende Rolle des Militärs in der Türkei eigentlich zu beenden, kann man sagen, oder?
Er hat sie ganz mit einem wahnsinnigen Schritt beendet. Das Militär ist die dominante innenpolitische Macht in der Türkei gewesen. Das können wir uns in Deutschland vielleicht nicht vorstellen. Das ist in der Türkei tatsächlich so. Der Republikgründer ist ein General, genau wie du gerade erwähnt hast, Atatürk, und hat halt, um auch die sogenannte Islamisierung zu verhindern, um das erst gar nicht so weit kommen zu lassen, das Militär, das laizistische Militär, hat das mit sehr vielen Vollmachten ausgestattet. Das Militär gehörte zu den stärksten Gegnern Erdogans. Sprich, das Militär hat über Jahrzehnte hinweg, er hat ja seine politische Laufbahn schon recht früh begonnen, hat über Jahrzehnte hinweg versucht, Erdogan zu verhindern. Es gab 1998 ist er ins Gefängnis gekommen, damals war er Bürgermeister von Istanbul, Erdogan ist ins Gefängnis gekommen. Und das war halt auch mitunter initiiert vom Militär, weil es wurde immer versucht, seinen Aufstieg zu verhindern. Das heißt, er musste das Militär auch absetzen. Er musste es nicht absetzen, er musste es in die letzte Reihe stellen, weil es so ein starker, machtvoller Gegner war. Hätte er das nicht getan, hätte er diese Opposition immer wieder, gegen diese Opposition ankämpfen müssen. Es gab in der Türkei die sogenannten Ergenekon-Verfahren. Es würde jetzt zu weit führen, das auszuführen. Es wurden aber wegen angeblicher Putschversuche wurden hochrangige Militärs, Generäle vor Gericht gestellt. Das war erstmalig in der türkischen Geschichte, das war über Jahrzehnte hinweg eigentlich undenkbar, wurden vor Gericht gestellt und wurden verurteilt und mussten auch in Gefängnisse. Und seitdem ist das Militär eigentlich ein zahnloser Tiger in der Türkei und ist weiterhin, es ist ein Gegner, den er ausgeschaltet hat, vor dem er sich nicht mehr fürchten muss.
Wir müssen schon langsam zum Ende kommen. Ich habe dir gesagt, es wird schneller vorbeigehen, als du denkst, bedauerlicherweise. Aber da wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit haben, würde mich jetzt noch mal interessieren, wir sind ehemalige Kollegen. Cilim hat auch in der Taz einige Jahre gearbeitet, daher kennen wir uns. Dann und ich habe immer schon bewundert, wie gerne sie auf Reisen geht. Also ich erinnere mich noch an die unglaublichen Geschichten deiner China-Reise, wie Cilim doch China reist, mehrere Wochen lang, ohne ein Wort Chinesisch, beziehungsweise die verschiedenen Sprachen, Kantonesisch oder was auch immer, zu können, dann krank wird und ins Krankenhaus muss und so weiter. Und du hast in den letzten Jahren jetzt auch wegen Syrien, Türkei ist ja ein Nachbarstaat, dich viel in der Region aufgehalten und du lebst jetzt seit einer Weile auch tatsächlich in Istanbul, richtig? Könntest du uns so Und du hast es jetzt quasi ganz, fast wie so ein Politikwissenschaftlerin, das ist super korrekt irgendwie alles erklärt. Könntest du noch ein bisschen zum Ende persönlich schildern, wie du als jemand, eine Person, die in Deutschland aufgewachsen ist, wie sich das für dich jetzt anfühlt in Istanbul und auch diese vielleicht Paradoxien und Ambivalenzen sich für dich so darstellen im Alltag?
Wie viele Jahre haben wir zusammengearbeitet? 5? Ja, also ich war 7 oder 8 Jahre bei der Taz und ich glaube 5 Jahre haben wir zusammengearbeitet. Ich wollte nie in die Türkei. Ich habe was ganz anderes studiert. Ich habe Slawistik studiert und war eigentlich immer im osteuropäischen Raum gerne unterwegs und habe mich für die Türkei eigentlich wenig interessiert, auch wenn meine Eltern natürlich daherkommen. Und bin eigentlich mehr oder weniger durch Zufall da gelandet, vor 1,5 Jahren beruflich. Und bin dann halt wollte halt irgendwann auch die Taz verlassen nach so langer Zeit. Man soll ja irgendwann auch mal eine Ehe vielleicht beenden, wenn sie nicht mehr so gut läuft oder auch wenn sie gut läuft. Und bin dann halt durch Zufall in Istanbul gelandet. Und finde es ganz großartig. Also das muss ich immer wieder sagen, die Türkei ist nicht die AKP-Regierung, die Türkei ist nicht Erdogan. Machen Sie das Land nicht an dieser Regierung fest und machen Sie das Land nicht an den ganzen Negativschlagzeilen fest. Die Türkei, die ist viel, viel mehr. Und ich finde es als Journalistin ein wahnsinnig spannendes Land, leider auch ganz oft traurige Themen. Wir hatten letztes Jahr das Bergwerksunglück in Soma, wir hatten den syrischen Bürgerkrieg, wir hatten sehr viel Zensur, Internetpresse. Das heißt, aus journalistischer Perspektive gibt es überhaupt keinen Lehrraum. Also so viel, wie es zu berichten gibt, da kommt man eigentlich gar nicht mal hinterher. Leider gehen da dann auch hin und gelegentlich die schönen, runden Geschichten unter, weil man halt die tagesaktuelle, traurige Politik abdecken muss. Und die Türkei ist ein wahnsinnig spannendes Land. Die Türkei hat sehr viel zu bieten. Ich bin hin und weg von dem Land und bin ganz, ganz glücklich, dass ich da durch Zufall gelandet bin. Also das hätte ich mir vorher nicht gedacht. Ich habe mich eigentlich immer in Russland gesehen und jetzt ist es die Türkei geworden und es ist das Beste, was mir passieren konnte.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort und das hat auch was Gutes gebracht, nämlich wir haben jetzt dieses Buch, das ich Ihnen empfehlen kann. Vielen Dank, dass du da warst, Çiğdem. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank.
Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.